so ein bisschen, ja, vielleicht das Gefühl hat, hey, was ist das, oder gewisse Vorstellungen hat. Und dann zeigt sich, dass der gleich etwas anderes ist, weil eben der Heilige Geist ist das, was ich heute darüber rede. Und ja, ich habe vorhin gut erfahren, die Fotos da ganz am Schluss, die sind von einem Land, wo ihr es auch nicht würdet denken. Und zwar wisst ihr ja, auch die regelmäßig hier und ausgehen, die wissen, ich habe eine Leidenschaft für ein Land. Ein Land, das bei mir zuvorderst ist, und das ist Indien. Und wenn ihr an Indien denkt, dann habt ihr Vorstellungen. Wenn ich etwas erzähle, vielleicht habt ihr Vorstellungen. Ich weiß nicht, was sind eure Vorstellungen? Ich könnte gut laut sagen, was sind eure Vorstellungen, wenn ihr an Indien denkt. Positiv und negativ ist absolut okay. Wenn ich sage Indien, was kommt bei euch als erstes? Gewürz? Viele Leute? Kühe? Merit? Armut? Laut? Ratten? Vielfarbig? Ein riesen Volk? Business? Mount Everest wäre nebendran, aber es ist okay. Ja, wir haben Vorstellungen, wenn wir an ein Land denken. Und jetzt habe ich vorhin gut erfahren, Bilder ganz am Schluss, die letzten 15 bis 20 Bilder, sind alle von Indien. Und zwar von Leeds, Rebi war der, es waren alles, glaube ich, eigene Fotos, gell, wo du in Indien warst. Das ist ein Teil von Indien, den wir nicht kennen. Vielleicht, wo auch ich nicht kenne, diesen Teil, muss ich sagen. Wir haben zu wenig Leute dort. aber irgendwie haben doch wir eine Vorstellung von etwas, wie etwas muss sein. Und dann auf einmal ist es wieder ganz anders. Und ich bin mega froh für diesen Impuls, weil ich habe wirklich bis heute Morgen nicht gewusst, wie ich den Einstieg machen soll. Und eigentlich bräuchte es gut perfekt. Und ich glaube, der Heilige Geist hat eine Vorstellung von ihm. Und zack, ist ja doch ganz anders, als wir uns das vorstellen können. Es heisst nicht, dass das andere nicht stimmt. Aber es heisst, dass es noch viel, viel mehr gibt, als nur das, was wir uns vorstellen. Und ich möchte mit euch in einen Text einsteigen, wo so etwas von dieser Broschüre ausgeht. Das ist 40 Tage Gebet und Fasten. Vielleicht lesest du das, bist unterwegs, vielleicht verzichtest du auf etwas. Wenn ja, ist schön und cool, möchte dir ermutigen. Und wenn nein, macht es auch nichts. Aber echt, dass du weißt, der Predigttext ist heute Morgen der Text so vom Tag, kann man sagen, Johannes 16, Vers 13. Und ich möchte den ganzen Abschnitt vorlesen. Das ist Johannes 16, Vers 4 bis 15. Du darfst entweder hier vor mitlesen oder natürlich auch bei deiner Bibel. Johannes 16, Vers 4 bis 15. Ich sage euch das, damit ihr euch später daran erinnert und nicht überrascht seid, wenn dies alles eintrifft. Bisher war es nicht nötig, davon zu reden, weil ich ja bei euch war. Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Keiner von euch fragt mich, wohin ich gehe, denn ihr seid voller Trauer über meine Worte. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Und ist er erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünden öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Gottes Gerechtigkeit erweist sich darin, dass er sich zu mir bekennt. Denn ich darf zum Vater gehen, auch wenn das bedeutet, dass ihr mich nicht mehr sehen werdet. Und Gottes Gericht zeigt sich daran, dass der Teufel, der Herrscher dieser Welt, bereits verurteilt ist. Ich hätte euch noch viel mehr zu sagen, doch jetzt würde es euch überfordern. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er hört. Auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkünden. So wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Was der Vater hat, gehört auch mir. Deshalb kann ich mit Recht sagen, alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Es hat Jesus gesagt, seinen Jüngern, und wir wollen so ein bisschen drei Punkte entlang gehen. Und der erste Punkt, die erste Aussage, die ich mir ein bisschen Gedanken machen zusammen mit euch, ist, zum Glück ist Jesus gegangen. Zum Glück ist Jesus gegangen. Und der Heilige Geist gekommen. Ich weiß nicht, was die Aussage mit dir macht. Ich komme dann später noch ein bisschen zurück. Auf die zurück. Aber zuerst noch ein bisschen, wo die Stelle hier steht. Johannes, das Evangelium, Kapitel 12 bis 17, das schildert uns die ganze letzte Woche von Jesus. Also wir haben dort die Kapitel, die eigentlich von nichts anderem handeln, als von der letzten Woche, wo Jesus gelebt hat. Also nächsten Sonntag ist Palmsonntag, und dann kann man sagen, das ist die Woche, die geschildert wird, dort in diesen Kapiteln. Und dann Kapitel 18 bis 21, dort haben wir dann die Verhaftung von Jesus, die Kreuzigung, die Auferstehung und noch so ein paar Gespräche oder Begegnungen, die er mit Leuten hatte. Und kurz vorher, vor diesem Kapitel hier, eben so in seiner letzten Woche, Kapitel 15, Vers 18 bis 16, Vers 3, sagt Jesus seinen Jüngern, was alles noch auf sie wird zukommen. Er sagt ihnen, hey, wenn ihr mir nachfolgen, dass er Christen seid, die Bezeichnung ist dann noch nicht da, aber die kommt dann später. Also wenn ihr Christen seid, so auch wir, dann wird es heissen, dann werdet ihr verfolgt werden, man wird euch ausgrenzen, ja, es kann euch sogar das Leben kosten. Das ist das, was Jesus sagt, gut kurz vorher. Und dann Johannes 16, Vers 4, wo eben Jesus dann sagt, ich sage euch das, damit ihr euch später daran erinnert und nicht überrascht seid, wenn dies alles eintrifft. Also das ist so ein bisschen die Scharnierfunktion, der Vers 4, zwischen dem, was vorher war, dem, wo Jesus gesagt hat, hey, was alles kommt, was alles Böses kommt und auf sie zukommt, wo ihnen eben das Leben kosten kann, und dann dieser Verheißung hier vom Heiligen Geist. Ja, und das Jesus sagt es dann selber, ich gehe, aber niemand von euch fragt, woher. Und hier kann man ja fragen, hey, wieso fragt denn niemand, woher Jesus geht? Und ich glaube, es hängt doch ein bisschen damit zusammen, was eben gut vorher passiert ist. Ich weiß nicht, wie es euch würde gehen oder mir würde gehen, wenn mir jemand sagt, hey, es kommt jetzt so viel auf dich zu, so viel Schlechtes kommt auf dich zu, oder Sachen, die dir Mühe machen können, dass du ausgrenzt wirst, vielleicht sogar für deine eigene Familie. Ja, es kann sein, dass du das Land verlassen musst, es kann sein, dass du sogar sterben willst. Und dann fügt die Person am Schluss noch an, hey, aber schau, ich gehe auch. Ich weiss nicht, ob es dir noch Wunder nimmt, wo die Person hergeht. Ob du es überhaupt wissen willst. Weil ich glaube, dass, ja, dass die Angst dann vielleicht auch da war. Die Jünger hatten Angst, wenn das auf sie zukommt. Weil wo Jesus noch da war, haben sie es nicht immer gut gehabt. Sie haben es auch erlebt, dass sie angefindet wurden, dass Jesus nicht bei allen ist beliebt war. Und gleich ist es ihnen einigermaßen gut gegangen. Es hat ihnen auch bis jetzt noch nicht das Leben gekostet. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, wieso die Jünger nicht gefragt haben. Und die Jünger waren in dem Moment knapp schon 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Sie waren mit ihm unterwegs und haben ihn besser kennengelernt. Und er kommt die eben sehr provokative Aussage von Jesus, die ich vorhin auch gesagt habe, wo so ein bisschen, ja, das Kapitel oder der Punkt, den ich machen möchte, ein bisschen die Überschrift ist. Und zwar, hey, zum Glück ist Jesus gegangen. Jesus sagt, es ist besser für euch, wenn ich gehe. Zuerst hat er eine mega Rede über was alles Schlimmes kommt, was alles passiert, wenn er gegangen ist. Und dann sagt er aber, hey, zum Glück gehe ich, weil dann kommt das Schlimme. Komisch. Also ich bekomme mir ein bisschen versäckelt vor. Zuerst erzählt mir Jesus, was alles passiert, wenn er nicht mehr da ist. Und dann erfrecht er sich noch, könnte man sagen, und sagt, hey, aber es ist besser, wenn ich gehe. Ich finde es sehr komisch. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wie kann es besser sein, wenn Jesus geht? Wie kann es besser sein? Jesus, der viele Wunder vollbracht hat. Ja, im Johannesevangelium sind gewisse beschrieben, zum Beispiel das Hochzeitsfest in Kanaan. Kanaan. Stimmt, das habe ich gut. Merci. Genau, wo er Wasser in Wein verwandelt hat. Oder nachher, wo er Blinde geheilt hat. Oder gut kurz vorher, eigentlich das grösste Wunder, kann man sagen, das Jesus vollbracht hat. Und zwar, dass er den Lazarus wieder zum Leben erweckt hat. Der Lazarus war 4 Tage tot gewesen. Und bei den Juden, im Denken der damaligen Zeit, war es so gewesen, hey, bis und mit 3 Tagen nach dem Tod einer Person ist irgendwie der Geist von dieser Person noch so ein bisschen in der Nähe, noch so ein bisschen um den Körper herum. Aber nach 3 Tagen, also am 4. Tag, ist der fort. Das ist wirklich, dann ist Ende. Da kann man nichts mehr machen. Und Jesus, wenn man die Geschichte liest, dann merkt man, Jesus lässt sich relativ viel Zeit, bis es zu dem Lazarus geht. Er wartet zuerst noch 2 Tage, bis er sich endlich auf den Weg macht, wo er erfährt, dass Lazarus, dass ihm nicht gut geht. Und er kommt daher und er sagt sie, hey, er ist schon 4 Tage tot. Und gleich tut Jesus Lazarus wieder auferwecken. Das ist ein grosses Wunder, was sie vorher erlebt haben. Und dann fragt man sich schon, ja, wie kann Jesus selber sagen, hey, es ist besser für euch, wenn ich gehe? Wenn doch er der ist, der sogar den Tod keine Macht übernommen hat. Und ich glaube, hier ist wirklich, wo ich gemerkt habe, als ich den Text gelesen habe, dass das spricht gegen das Bild, das ich von Jesus habe. Ich persönlich wünsche mir, dass Jesus hier ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Heute Morgen habe ich mir auch wieder gewünscht, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, die Predigt, ich weiß nicht so recht, habe nicht mehr gewünscht, dass Jesus jetzt hier ist und kommt, dass ich gar nicht mehr predigen muss, sondern er tut. Ich weiß nicht, ob du Situationen kennst, wo du froh wärst, weil Jesus da ist. Aber Jesus zerstört irgendwie das Bild ein bisschen. Und hier tut sich für mich eine riesige Spannung auf. Wieso wünsche ich mir, ich würde sagen, ich lebe, ja, versuche das Leben mit Jesus zu leben, aber ich, der auch nach dem Moment hier lebt, der hier beschrieben ist, also nachdem sogar der Heilige Geist gekommen ist, wieso wünsche ich mir Jesus zurück, dass Jesus noch würde leben? Ich könnte es auch ein bisschen daran liegen, dass ich am Heiligen Geist nicht so viel Raum geben, wie es angebracht wäre. Dass ich mir Jesus zurückwünsche, wo der Heilige Geist in meinem Leben nicht so viel Raum einnimmt, wie ich das vielleicht Jesus würde zugestehen. Weil Jesus sagt, es ist besser, wie er geht, dass dann der Heilige Geist kommt. Sonst würde er gar nicht kommen. Also wir können nicht beides haben. Das ist bei mir so eine gewisse Spannung. Und der Geist, der wir kommen, ist ein Geist, der uns die Wahrheit sagt, der Heilige Geist. Und der Heilige Geist erzählt dann nichts anderes als das, was nicht auch Jesus erzählt hat. Und ich glaube, so gibt es auch 2 unterschiedliche Wege, wie wir mit dem Heiligen Geist umgehen können. Und beide sind in meinen Augen gerade so falsch. Es gibt den Weg, der sagt, hey, der Heilige Geist in meinem Leben hat allein er zu sagen. Er soll bestimmen. Und ja, auch wenn es auch gegen die Bibel steht, gegen das Wort, das Jesus gesagt hat, dann spielt es keine Rolle. Der Heilige Geist hat viel mehr Macht. Ich glaube, das ist falsch. Aber ich glaube, dass es eben so falsch ist, wie zu sagen, dass der Heilige Geist eigentlich gar nichts zu sagen hat. Dass der Heilige Geist eigentlich, wir brauchen da gar nicht. Vielleicht ein bisschen zum Übersetzen, vielleicht ein bisschen zum Helfen, gewisses Verstehen. Aber einfach wie sagen, nein, eigentlich der Heilige Geist, ja, wenn jetzt der nicht da wäre, dann wäre es auch gut. Merken Sie die Spannung? Irgendwo zwischen ihnen steht auch ich. Zwischen wollen Bibel ernst nehmen und gleich offen sein für das Wirken vom Heiligen Geist. Und mir hat das geholfen hier, wenn Jesus dann selber sagt, hey, es ist eigentlich Ersatz für Jesus. Weil wenn Jesus noch da wäre, wäre der Heilige Geist nicht gekommen. Ich kann sagen, Jesus hat eben müssen gehen, dass wir den Heiligen Geist haben. Und das Schöne ist ja daran, Jesus hat nicht an verschiedenen Orten sein. Jesus ist immer noch eben auch Mensch gewesen. Aber der Heilige Geist haben wir alle ganz persönlich. Jeder von uns, wenn wir dann auseinandergehen und heimgehen, haben wir den Heiligen Geist, der uns hilft. Das ist der erste Punkt. In dieser Spannung lasse ich euch vielleicht auch ein bisschen, dass es eben ja, gut ist, dass Jesus gegangen ist und der Heilige Geist gekommen ist. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen weiterforschen. Und da steht dann eben auch, wieso der Heilige Geist ist gekommen, was seine Aufgabe ist. Und ich würde eben sagen, wir Christen sind ohne Heiligen Geist ziemlich aufgeschmissen. Weil im Vers 8 steht, und lesen wir, und ist er, also der Heilige Geist, erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Der Herr öffnet, oder der Helfer, sorry, der Heilige Geist öffnet die Augen für die Sünde der Menschen. Und spannend ist, wenn hier von Menschen steht, dann ist die ganze Schöpfung gemeint. Nicht nur die, die Jesus nachfolgen, die wir eben als Christen würden bezeichnen, sondern alle Menschen sind gemeint. Und Sünde meint im ganz normalen Gebrauch von dem Wort, das dort steht, Hamartia, meint einfach eine Zielverfehlung. Es ist einfach, wie vielleicht du in Schuhe hast oder vielleicht beim Arbeiten, du hast eine Vorgabe und wenn du die nicht brechst, dann hast du das Ziel verfehlt. Und das ist eigentlich nichts anderes gemeint mit der Sünde. Und im Neuen Testament meint es halt dann einfach noch ein bisschen zugespitzt, eine Zielverfehlung gegen Gott. Dass wir das Ziel, das Gott für uns, für dich, für mich persönlich hat, verfehlen. Und es steht hier sogar, wie die Verfehlung aussieht. Die Verfehlung sieht aus im Vers 9, indem wir nicht an Jesus glauben. An Jesus entscheidet sich alles. Es geht nicht mehr darum, welche ethischen oder moralischen Maßstäbe ich erfülle. Also wie manchmal pro Woche ich ins Auto steige. Wie manchmal pro Woche ich vielleicht Fleisch esse oder nicht. Wie ich vielleicht auch mit meiner Sexualität umgehe. Wie ich abstimme. Wie ich mit meinen Nachbarn umgehe. Ob das in der Gesellschaft anerkannt ist oder nicht. Sondern es entscheidet sich schlussendlich an Jesus. An Jesus glauben ist das Ticket. Und spannend ist, im Johannes 15, Vers 22, ist eben gut dort in dieser Rede, die Jesus gemacht hat und gesagt hat, was alles auf Christen wird zukommen. Der steht, wäre ich nicht in diese Welt gekommen und hätte die Menschen gelehrt, wären sie nicht schuldig. Aber jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr dafür, dass sie Gott den Rücken kehren. Und ich bin mega froh, dass Jesus gesagt hat und nicht ich. Und ich finde es knallhart, was Jesus sagt. Knallhart. Es gibt keine Entschuldigung mehr, seit Jesus gekommen ist, ihm nicht nachzufolgen. Ich wüsste nie, ob ich so hart bin. Und was heisst denn? Gott den Rücken kehren. Was bedeutet das? Und ich glaube, dass es einfach es nicht nach ihm fragen ist. Dass man sein eigen Gott will sein, im Sinn von selber entscheiden, was gut und richtig ist. Aber das Problem ist doch auch der, zumindest ich kenne es bei mir, dass ich verändere mich. Ich werde dieses Jahr 30, gewisse junge Leute sind fast dreimal so alt. Und schon ich erlebe es extrem, dass ich nicht immer die gleichen Ansichten habe, was jetzt in meinen Augen gut und schlecht ist. Und das ist für mich ja, nicht unbedingt ein Maßstab, wenn ich es mehr als den höchsten Maßstab nehme, sondern Jesus ist es eben, dass wir uns nicht von ihm abwenden. Und häufig ist dann auch die Frage, ja, hat Jesus überhaupt gelebt? Aber ich habe euch vor 2 Wochen erzählt, dass ich das Buch am Lesen bin, Jesus eine Weltgeschichte, ich glaube eben knapp 900 Seiten. Ich kann es wirklich empfehlen, es braucht ein bisschen Zeit, aber es ist wirklich spannend, weil er viele Gründe auch bringt oder auch eben sagt, dass an der Existenz, dass Jesus gelebt hat, kommst du geschichtlich nicht drum herum. Du kannst nicht ablehnen, dass Jesus gelebt hat. Und auch die Evangelien selber berichten ja von Jesus, was er gemacht hat. Und häufig, wenn wir eh hören, das Argument, ja, das sind religiöse Schriften, die haben doch eh nichts zu sagen, dass Jesus wirklich gelebt hat. Weil das sind ja Schriften, die die selber verfasst haben. Und für mich etwas, oder 2 Argumente, die für mich sehr dagegen sprechen, ist das eine, das ich schon letztes Mal erwähnt habe, dass die ersten Christen waren bereit, für die Botschaft zu sterben. Die waren bereit für die Aussage, dass Jesus auferstanden ist am 3. Tag. Das, was auch schon gleich kommt, die Erinnerung an Ostern, dass Jesus auferstanden ist. Die Christen waren bereit, für diese Aussage zu sterben. Und wenn es nicht wahr wäre, dann habe ich nicht das Gefühl, dass sehr viele Christen nicht bereit wären. Auch zumindest die, die es ja wussten, dass es nicht wahr ist, hätten noch versucht, ihre Haut zu retten. Und das andere Argument, das auch häufig kommt, ist ja, Jesus ist ja nicht richtig gestorben. Er ist vielleicht ans Kreuz gegangen, das ist eben auch, das haben gewisse Geschichtsschreiber auch berichtet, aber er ist am Kreuz nicht gestorben. Und das kann man schon argumentieren. Aber dann tut man den Römer sehr, sehr unrecht. Wenn die Römer etwas haben können, das waren Leute umzubringen. Die Römer waren spezialisiert, Leute umzubringen. Das Kolosseum in Rom, ich weiß nicht, wer von euch schon in Rom war, ich bin noch nie, aber das ist eigentlich eine riesige Mordmaschinerie, versteckt hinter einem schönen Gebäude. Die Leute zur Belustigung haben sie zum Teil getötet, zum Teil einfach, ja, weil sie eben Verbrecher waren, so wie das bei Jesus der Fall war. Aber wenn die Römer etwas gut kommen, war es wirklich, Leute umzubringen. Und die Kreuzigung war die brutalste Form von jemandem umbringen, den man kennt. Weil es ein langsamer, schmerzvoller Tod war. Und ich bin überzeugt, dass die Römer, denen ist kein Fehler passiert. Weil die Soldaten, die für die Kreuzigung zuständig waren, wenn die einen Fehler gemacht hätten oder wenn eben jemand noch überlebt hätte, dann wäre sie dann gestorben. Das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem. Unsere Vernunft kann nicht begreifen, dass jemand, der tot ist, wieder aufsteht. Und gleich verlangt Jesus von uns, dass wir an ihn glauben. Und ist das ja genau, sage ich mal, der Kern der christlichen Botschaft. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre alles andere für nichts. Aber da können wir dann in, was sind das, mehr als 15 Tage, zwei Wochen drauf, wenn er Oster ist, können wir dann noch ein bisschen mehr Gedanken zu diesem Thema machen. Aber ein bisschen mehr, wenn sich Wunder nimmt, könnt wirklich, aber das Buch von Markus Spieker, Jesus, eine Weltgeschichte, kann ich sehr empfehlen, wo wirklich so ein bisschen breit auslegt, wieso das so ist. Für die, die es ein bisschen gemütlicher wollen, gibt es einen Film, ich weiß nicht mehr, wie der heisst, einer von Willow Creek Kirche, wo der dann Pastor war. Wie heisst der? Der Fall Jesus, genau. Das war ein Skeptiker, wo seine Frau ist gläubig geworden und hat das nicht können verkraften gefunden. Wie kann jemand, der gebildet ist, so etwas glauben und ist dann Indizien sammeln. Hat dann wollen seine Frau beweisen, hey, schau, was du glaubst, stimmt nicht. Schlussendlich ist er selber zum Glauben gekommen. Also für die, die es kürzer wollen, ich glaube, knapp 2-stündigen Film, der Fall Jesus, die gerne 2 Wochen etwas machen wollen, das Buch Jesus, eine Weltgeschichte. Ja, Jesus ist das Ticket für uns, für den Himmel. Und die Zuwendung zu Gott wird in biblischer Sprache als Metanoia beschrieben. als Umkehr. Es meint Umkehr. Der Luther, vielleicht wenn ihr eine Lutherbibel habt, hat es leider ein bisschen unglücklich übersetzt mit Buße tun. Es kommt dem nicht ganz gerecht. Weil es ist, Buße tun ist etwas anderes als Umkehr. Umkehr heisst, dass sie umkehren von einem anderen Weg, von einer anderen Ansicht. Buße tun kann mehr einfach meinen, ich habe etwas falsch gemacht, kann es sagen und dann lebe ich wie weiter. Also Umkehr ist wirklich sich abwenden von einem Weg, den man eingeschlagen hat. Das heisst nicht, dass zwingend alles andere einfach falsch ist, aber es heisst das Umkehren her zu Gott. Und ich glaube, dass das Umkehren her zu Gott klein anfängt. Vielleicht ist es zuerst noch ein Hey, er meint es gut mit mir. Vielleicht ist es, er will mir ja helfen. Oder dass man fängt an verkennen und glauben, dass er Wunder gemacht hat. Dass man sagt, mal, er ist Gottes Sohn. Und vielleicht dann eben weiter und sagt, mal, er ist wirklich am Kreuz gestorben für mich. Und das Entscheidende, dass man vielleicht irgendwann an den Punkt kommt und sagt, mal, er ist wirklich am dritten Tag von den Toten auferstanden. An Jesus glauben bedeutet, dass man ihm mehr als seinem eigenen Verstand vertraut. Es ist ein Wagnis, aber ich glaube, es lohnt sich. Und hier kommt eben der Helfer ins Spiel. Der Helfer öffnet uns die Augen für unsere Sünde, für eben zu erkennen, dass wir gegen Gott leben, dass wir nicht auf das Ziel zugehen, das er für uns hat. Sein Ziel, Gottes Ziel mit uns Menschen ist ja, dass er mit uns auch Gemeinschaft hat. Das sehen wir von Anfang an in der Bibel. Ich habe jetzt wieder neu angefangen, die Bibel von vorne zu lesen und bin wirklich noch ganz vor dem Garten Eden. Und da sieht man, hey, Gott hat den Menschen gemacht, hat den Garten geschaffen und ist täglich zu Besuch gegangen. Gott will Gemeinschaft mit uns Menschen. Das ist unser Ziel als Mensch, ist Gemeinschaft mit Gott haben. Gemeinschaft untereinander auch, aber auch Gemeinschaft vor allem mit Gott. Und hier kommt eben der zweite Punkt, wo uns der Helfer hilft. Er öffnet uns die Augen für Gottes Gerechtigkeit. Und hier ist sicher wichtig zu sagen, dass Gottes Gerechtigkeit nicht meiner Gerechtigkeit entspricht. Das, was ich als gerecht empfinde, heisst nicht, dass das Gott auch als gerecht empfindet. Was heisst Gottes Gerechtigkeit? Ganz einfach, ganz vielleicht zu einfach gesagt, könnte man sagen, alles, was nicht für Gott ist, ist gegen Gott und kann nicht in seine Nähe kommen. Und nicht für ihn sein, heisst auch, was sündig sein, dass man gegen ihn ist. Und jemand, der sündig ist, kann nicht zu Gott kommen, wenn nicht jemand Angst für die Sünde gezahlt hat. Das ist Gottes Gerechtigkeit, sein Gerechtigkeitsverständnis. Und im Vers 10, in diesem Text, lesen wir nachher, dass sich Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit zeigt sich dort drin, dass er sich, dass Gott der Vater sich zu Jesus, seinem Sohn, bekennt. Das heisst, dass Jesus sündlos war und nicht nur bekennt sich Gott, der Vater, zu seinem Sohn, sondern dass Jesus auch mal zurück zu ihm im Himmel kann. Das heisst, dass Jesus sündlos ist, für uns alle eingestanden ist, aber immer noch sündlos ist. Dann. Gottes Gerechtigkeit wird dadurch genügt haben, dass Jesus gestorben ist am Kreuz. Und der Helfer öffnet die Augen für Gottes Gericht. Alle, die eben ihm den Rücken kehren, die ihn nicht anerkennen und es nicht nachfolgen, werden zur Rechenschaft gezogen. Ja, man kann sogar auch sagen, oder muss auch sagen, auch wir, die Jesus nachfolgen, werden auch zur Rechenschaft gezogen. Uns Christen würde es auch blühen, dass wir verurteilt würden werden. Aber es passiert nicht, weil Jesus für uns gezahlt hat. Wir sind nicht besser als Leute, die Jesus nicht kennen. Aber wir sind besser dran. Gottes Gericht zeigt sich, dass der Teufel, der Herrscher von dieser Welt, bereits jetzt verurteilt ist, steht in Vers 11. Der Teufel ist bereits entmachtet und kann uns auch nicht mehr anhaben. Und gleich scheint es doch so, dass viel Böses und Schlimmes passiert. Und ja, wir lesen sogar eben in diesem Abschnitt vorher, dass auch uns Christen viel Böses und Schlimmes passiert. Dass es uns sogar das Leben kosten kann. Aber wir haben eben vielleicht auch andere Perspektiven. Dass das Leben der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern es geht darüber raus. Man kann das vielleicht auch als ein Vertrösten abtun. Das Vertrösten, dass das Leben hier ist halt schlecht und ist halt schlimm und fängt nicht und du musst halt unten durch, aber es kommt dann mal gut. Das ist eine Sicht, wie man das anschauen kann. Das andere ist aber viel mehr, hey, das Leben hier hat auch schöne Momente. Ich glaube auch, dass die Leute, denen es nicht gut geht, auch die haben schöne Momente in ihrem Leben. Und dort, wo wir her schauen, ist ein Moment, wo es nur noch schöne Momente gibt. Und wegen dem gehen bis heute Christen zum Teil mit dieser Überzeugung bis in den Tod. Bis heute gibt es so viele Christen, ich glaube, der neue Index ist rausgekommen, um die 200 Millionen, wenn ich recht habe, oder sogar noch mehr, die verfolgt werden, weil sie Christen sind. Eigentlich schon nur diese Zahl sollte aufhorchen. Wie kann es sein, dass so viele Leute bereit sind, Verfolgung auf sich zu nehmen, nur weil sie an Jesus glauben? Ich glaube, denen hilft die Zuversicht zu wissen, dass näher etwas Besseres kommt. Und auch die Anfechtung, die wir erleben, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe meine Lieblingssünden, die ich immer wieder reingehe. Es sind nicht neue Sachen, ich habe so 3-4 Lieblingssünden, die ich immer wieder reinstogle. Und ich glaube, das sind Anfechtungen, die immer wieder kommen. Und vielleicht kann man so ansehen, das letzte Versuch vom Teufel, der versucht, seine Herrschaft hier zu verteidigen, mehr vorzuziehen von Gott. Jetzt komme ich noch zum dritten Punkt. Der wird jetzt ein bisschen kürzer. Seid ihr vielleicht froh? Der Geist der Wahrheit, unsere Hilfe. Das sind vor allem Vers 13. Und das ist so ein bisschen der Tagesimpuls, eben heute von dieser Broschüre, lese ich nochmal vor. Vers 13 steht: Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er hört. Auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkünden. Ja, der Heilige Geist, sehen wir, der hat hier verschiedene Namen, Geist für Wahrheit oder Helfer. Und der Heilige Geist hilft uns, die Wahrheit zu erfassen. Und Wahrheit, Aletheia im Griechischen, meint eigentlich der Weg, der richtig ist, erfassen. Und dem hilft uns der Heilige Geist. Der Weg, der richtig ist, zu erfassen. Und was ich auch spannend finde, eben, dass der Heilige Geist uns nichts sagt, was von ihm aus oder wo von ihm kommt, nur, sondern er sagt uns auch so, Jesus ihm sagt, oder eben Gott, der Vater auch sagt. Weil Jesus sagt am Ort, wo er tut nichts, wo nicht, er nicht auch der Vater sieht, tut. Und so sehen wir irgendwie die Abhängigkeit da untereinander. Jesus tut nichts anderes, als der Vater tut, und der Heilige Geist redet nichts anderes, als nicht auch Jesus geredet hat. Und eine wichtige Funktion vom Heiligen Geist, und vielleicht wünschen wir uns immer zum Teil auch, wenn man so Geistesgaben liest an gewissen Orten in der Bibel, dass man doch so coole Geistesgaben hat, wo man kann Wunder vollbringen oder wo andere Sachen passieren. Vielleicht wünscht sich einer oder andere von uns, dass man mit Zungen kann reden kann. Oder ich wünsche mir jedes Mal, wenn ich wieder auf Indien gehe, dass ich einfach auf das Mal kann Hindi reden und nichts dafür machen muss. Ich weiß nicht, was so eine, ja, eine Gabe ist, die du dir wünschst. Ich glaube, wir dürfen Gott beten, dass er uns eine Geistesgabe gibt. Aber eine wichtige Aufgabe vom Heiligen Geist ist, dass er uns die Wahrheit zeigt. In den Vers 13 bis 15 kommen so Aspekte vom Zeigen. Und jeweils ist eigentlich immer das gleiche Wort, das darunter steht. Hier steht dann einmal verkünden und zweimal zeigen. Aber es ist immer das gleiche griechische Wort, das darunter steht. Und zwar Anangelo. Das bedeutet, dass der Heilige Geist frei, offen oder gewichtig, kann man sagen, erzählt oder erklärt. Der Heilige Geist erzählt, was dran ist und was wichtig ist. Aber es hat auch dort eine tiefere Bedeutung. Und zwar haben wir ja im Deutschen zum Teil auch Wörter, die zusammengesetzt sind. Und hier ist es zusammengesetzt aus Anna und Angelo. Also vielleicht Angelo, den ihr kennt, Engel. Ist zum Teil auch so eine Bedeutung. Aber Anna heisst, es kommt vielleicht von der Bedeutung her, die heisst, gegen oben. Zu Gott her. Also es tut es, wie eigentlich die Botschaft, die der Heilige Geist gibt, heisst sie, die kommt von oben. Es gibt einen biblischen Hintergrund, einen himmlischen Hintergrund, Also dass es wie von Gott her eben kommt. Und der Heilige Geist zeigt uns, was in Zukunft passiert. Aber vielleicht einfach auch Spannungen zeigt uns nicht immer aus. Das sehen wir auch in Johannes-Offenbarung, wenn wir die lesen, das ist ein Teil von Zukunft beschrieben, aber nicht immer alles. Gewisse von uns würden gerne wissen, ob Ibe wieder Meister wird im Sommer. Wiederum andere, so wie ich, würden gerne wissen, wenn ich endlich wieder auf Indien kann. Ja, viele, vielleicht, ich weiß nicht, was du dir wünschst, wo in der Bibel innen steht. Und ich glaube, wir dürfen mit dem zu Gott gehen und beten. Ich glaube nicht, dass es keine Frage zu klein oder zu dumm ist, um nicht auch von Gott zu bringen. Aber ich glaube, dass der Heilige Geist so immer wieder gewisse Sachen zeigen kann, die in Zukunft passieren. Und was aber das Wichtige ist, wenn wir vom Heiligen Geist reden, und es kommt dann in Vers 14 führen, so wird er, so wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Also bei allem, was der Heilige Geist zeigt und macht, geht es immer um Jesus. Also wenn ich eine Geistesgabe habe, dann merke ich, das ist wirklich theoretisch, wie Jürgen gesagt hat, mit dem Heiligen Geist, so ein bisschen das Thema, was ist, in der Bibel taucht halt der Heilige Geist immer wieder auf. Im Korintherbrief, eigentlich der ganze Korintherbrief, kann man sagen, handelt vom Wirken vom Heiligen Geist. Die Geistesgaben, die sollen eigentlich dem Nächsten dienen oder eben auch Gott verherrlichen. Und ich glaube, dass wir Menschen den Heiligen Geist brauchen. Ich bin überzeugt, dass wir den Heiligen Geist brauchen, für uns die Augen zu öffnen. Die Augen zu öffnen, dass wir Jesus brauchen. Die Augen zu öffnen, ja, dass Gott gerecht ist. Und vielleicht auch die Augen zu öffnen, wenn man es nicht immer das Gefühl hat, dass Gott wirklich gesiegt hat. Und durch das Öffnen der Augen merken wir, dass wir Jesus brauchen. Und dann merken wir vielleicht auch, hey, es ist gut, dass Jesus gegangen und der Heilige Geist gekommen. Auch wenn das vielleicht rein mit dem Verstand einzuordnen sehr schwierig ist. Und der Heilige Geist verherrlicht Jesus und macht ihn gross. Und das ist die Frage, was nimmst du mit von dieser Predigt diese Woche? Und das ist eine mega Frage, die mich schon den ganzen Morgen prägt, wo ich gemerkt habe, hey, es ist schwierig für mich, das Thema darüber zu reden. Aber ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist es übersetzt in euer Herz und vielleicht dir jetzt auch zeigt, was dran ist, für dich, für diese Woche mitzunehmen. Sei es, dass du merkst, dass der Heilige Geist vielleicht dir die Augen hat aufgetan oder kann auftun oder will auftun. Oder dass er dir helfen will. Ja, und so möchte ich eigentlich abschließen mit einem Gebet, dass der Heilige Geist in unseren Herzen kann wirken kann. Dass der Heilige Geist sich vielleicht so darf zeigen, wie wir es eben nicht erwarten. Und dass der Heilige Geist einfach wirklich darf diesen Platz einnehmen in unserem Leben, der ihm eigentlich zusteht. Und vielleicht hilft dir der Gedanke, wenn es um den Heiligen Geist geht, einfach auch zu sagen, hey, Jesus habe ich nicht, aber auch der Heilige Geist. Und vielleicht kannst du dir überlegen, hey, wie würde ich mit Jesus umgehen? Welchen Platz würde Jesus geben? Und vielleicht mal zu sagen, hey, diesen Platz will ich zum Heiligen Geist geben in meinem Leben. Weil er macht nichts, der Heilige Geist, was Jesus nicht auch macht. Er zeigt uns nichts, was nicht auch Gott der Vater eingibt. So möchte ich noch beten. Vater im Himmel, möchte ich merci sagen, dass du deinen Sohn Jesus auf die Welt geschickt hast und als er zurückgegangen ist zu dir, dass du uns nicht einfach allein gelassen hast, sondern dass der Heilige Geist gekommen ist. Und du siehst, Herr, wie wir Mühe haben, irgendwie den Heiligen Geist einzuordnen, zu fassen und wie es schwierig ist, irgendwie, ja, ihn können zu nehmen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst in unserem Leben, dass der Heilige Geist auf den Raum einnehmen, der ihm zusteht. Dass wir erkennen, was seine Aufgaben sind, wo er uns hilft. Und dass wir nicht Angst müssen haben, Herr, vor dem Wirken vom Heiligen Geist. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns die Augen auftust durch deinen Geist. Ja, für Sünde, für Gerechtigkeit, für das Gericht. Dass du uns einfach zeigst, was dran ist, Herr. So möchte ich dich bitten, auch den Heiligen Geist, dass du wirkst in unserem Leben. Amen.